singe ich und deine Schönheit wird nie vergehen. Wenn man das so singt und ich habe dann schon im Kopf, was ich predigen werde und es geht um die Jahreslosung heute und wer die kennt, ihr habt sie auf den Stühlen liegen gehabt, ich glaube, ja, ich glaub's. Und bei dem Lied, da hat man das so im Herz, im Gefühl, das passt. Hilf meinem Unglauben ist der zweite Teil. Zweifel. Wie passt das zusammen? Solche Lieder und dann immer wieder Zweifel. Wäre das Leben nicht viel einfacher ohne Zweifel, nur mit Klarheiten? Zweifel. Ich habe mal Wikipedia mitgebracht, wobei spannend fand ich, da hat Wikipedia abgeschrieben aus dem Lexikon. Also von daher steht woanders genauso. Zweifel sind ein Zustand der Unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen, da entgegengesetzte oder unzureichende Gründe zu keinem sicheren Urteil oder einer Entscheidung führen können. Also Gegensätze. Dinge, die nicht klar sind. Ohne Zweifel wäre ganz klar, wer am Samstag beim FCA gewinnt, oder? Ja, ich sage jetzt nicht wer. Kommt drauf an, auf welcher Seite des Spielfeldes man sitzen will, gell? Ohne Zweifel wäre klar, dass ich den richtigen Job hab. Ohne Zweifel wäre absolut klar, dass ich die richtige Frau geheiratet hab. Ist euch noch nie passiert, dass ihr mal über irgendwas gezweifelt habt, oder? Es wäre doch schön, wenn wir keine Zweifel hätten. Und dann habe ich mich gefragt, was wäre ein Leben, wo es gar keine Zweifel gäbe? Alles wäre richtig, genau so wie es ist. Könnte sich überhaupt was ändern, wenn nicht jemand mal ins Zweifeln kommt, ob das, was man macht, gerade richtig ist? Also Zweifel sind ein Zustand der Unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen. Da braucht es ja erstmal mehr als eine Annahme, damit man was bezweifeln kann. Wenn man sich sicher ist, dass eine Sache richtig ist, dann zweifle ich auch nicht, dass meine Frau die richtige ist. Da braucht es erstmal eine zweite Möglichkeit, über die man nachdenken will. Oder irgendwie sowas. Sonst sind die Ergebnisse klar. Aber ich würde mal behaupten, eine gewisse Art Zweifel brauchen wir sogar. Die brauchen wir, die sind gut. Sonst wäre alles, was ist, immer genau richtig. Für Mathematiker stimmt das vielleicht. Also zumindest für einen normalen Mathematiker. 1 und 1 muss immer 2 ergeben, angeblich. Also wer hat denn behauptet, dass das... Lassen wir das. Aber so andere Dinge wie ein Geschlecht ist mehr oder weniger wert. Für uns ist irgendwie doch normal, sie sind gleich viel wert. Das ist eine Annahme, die vor vielen Jahren nicht so angenommen wurde. Oder Sklaverei, Demokratie, Bürgerrechtsbewegungen. Vieles möglich erst, weil jemand in Zweifel gezogen hat, dass das, was normal schon immer da war, wohl doch nicht ganz das Richtige ist. Luther übrigens, spannend, ein Mensch mit vielen, vielen Zweifeln, die erst zu dem geführt haben, was für uns ganz normal ist. Also von daher ist es nicht ganz so einfach zu sagen, dass Zweifel nur schlecht sind. Und doch gibt's Zweifel, der wirklich einfach schlecht ist. Weil Zweifel kann alles kaputt machen. Wenn ich nie zufrieden bin und immer zweifle, ob es das Richtige ist, dann wird es nicht nur mein Leben und mein Umfeld kaputt machen, sondern auch mich. Also ihr merkt, Zweifel sind nicht ohne. Wenn wir sie lassen, ist es die Frage, wie wir damit umgehen. Und wo wir auch ganz klar dagegen halten, nein, nein, ich glaube. Ich habe mich entschieden. Weil wie im Leben ist es auch im Glauben. Ich behaupte, es gab nur einen auf dieser Welt, der keine Zweifel zu haben brauchte. Jesus. Und jeder andere Mensch hat und wird irgendwo in seinem Leben und leider, ich hätte es lieber anders, auch in seinem Glauben, irgendwo mal auf Zweifel stoßen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Selbst die Bibel, der Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 1, schildert den Glauben als eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, nach Luther-Übersetzung. Oder nach anderen Übersetzungen auf ein Vertrauen auf das, wo man sich nicht ganz sicher ist. Also ihr merkt, Glaube Glaube ist in dem Sinne nicht beweisbar, würde ich sagen. Glaube hat immer was damit zu tun, dass auch Zweifel entstehen können. Eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir vertrauen auf das, was wir gehört haben, das, wovon uns andere berichtet haben, das, was wir erlebt haben. Und dann entsteht Gewissheit, auch wenn die letzte Gewissheit erst dann entsteht, wenn wir vor Gott stehen, wie wir es gesungen haben vorhin. Ich glaube, dann ist uns das wirklich absolut klar. Das sagt uns die Offenbarung, wenn wir drin blättern. Wenn wir vor Gott stehen, dann ist nichts mehr zu bezweifeln. Dann ist Klarheit. Aber bis dahin sind wir in dieser Welt gefangen. Und die Frage ist, was ist im Kopf und was ist im Herz? Weil ich glaube, das macht einen riesen Unterschied bei Zweifeln. Habe ich was nur theoretisch im Kopf oder habe ich es ganz tief im Herz verankert? Wer war schon mal klettern? Also nicht heute. Ey, so wenige. Ich auch nicht, so wirklich klettern. Ich war mit meinen Jungs und meinen Kindern, ich habe zwei Mädels und ein, mit meinen Kindern in der Kletterhalle letztens, zusammen mit meinen Nachbarn. Und es war gar nicht hoch, wenn man mal ehrlich ist. Es war eigentlich eine Boulderhalle mit kleinen Kletterecken. So 10 Meter oder keine Ahnung, vielleicht auch nur 8. Und dann hat man sein Seil und diesen Gurt und man weiß auch im Kopf, dass das Zeug hält. Und dann klettert man hoch und hat auch kein Problem, weil man hält sich ja selber fest. Und dann ist man oben und hat die Möglichkeit, runter zu klettern oder auf diese Technik zu vertrauen und ins Seil zu hüpfen. Und da fängt der Unterschied zwischen dem und dem an. Da fängt der Unterschied zwischen der Theorie, mir war klar, dass wir in Deutschland sind, dieses Gerät da oben ist zigfach geprüft und wahrscheinlich könnte ein Elefant ins Seil hüpfen. Aber trotzdem stand ich oben und beim ersten Mal bin ich runtergeklettert. Beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, scheiße, war das aufwendig. Entschuldigung für das Wort. Es wäre doch viel einfacher, ins Seil zu hüpfen. Dann hat es so eine Weile gedauert und irgendwann habe ich vorsichtig ein bisschen runtergeklettert und dann mal probieren. Nach dem 10. Mal war das irgendwie ganz normal, oben einfach kurz loszulassen. Und dann wusste ich, es hält. Und ich werde langsam runtergelassen. Viel bequemer. Aber das ist der Unterschied zwischen Kopf und Herz. Nach dem 10. Mal ist es mir ins Herz gerutscht und mein Körper wusste, es hält. Und beim ersten Mal hat es ganz schön gezittert. So viel, dass ich lieber runtergeklettert bin. Aber ich glaube, das ist auch das Dilemma in unserem Glauben. Wo es nur im Kopf ist, da sind die Zweifel ganz schnell dabei zu sagen, das hält nicht, das geht nicht. Das wird dich verlassen. Dieser Jesus, der trägt nicht. Da, wo wir es erlebt haben, aber dazu müssen wir es erleben, da, wo wir erlebt haben, dass das, was in der Bibel steht, dass das, was Jesus gesagt hat in seinem Wort, trägt, hält, da sitzt das in einer ganz anderen Qualität. Und ich glaube, wenn man täglich in der Kletterhalle ist und hochklettert, dann überlegt man irgendwann gar nicht mehr. Da fragt man sich, warum jemand freiwillig runterklettert. Da hüpft man einfach ins Seil. Da turnt man da rum, weil man weiß, das trägt mich, selbst wenn ich mal abstürze. Oder wenn ich es ganz bewusst mache. Und dann stehen wir als normale Menschen da und merken, ich schaffe es doch immer mal wieder nicht. Und das Schöne an Jesus finde ich, er nimmt uns an, unperfekt wie wir sind. Und genau das, finde ich, wird in der Jahreslosung deutlich. Übrigens kein Satz, den Jesus sagt, sondern ein Satz, den ein ganz normaler Mensch sagt. In einer völlig verzweifelten Situation. Und da ich Bibeltexte gerne im Zusammenhang sehe, habe ich gedacht, ich schaue mit euch heute diesen ganzen Abschnitt, Kapitel 9, ab Vers 14 an. Da ist dieser Schlüsselvers drin. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und es ist eigentlich ein unmöglicher Satz. Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Stopp mal, glaubst du jetzt oder nicht? Also der Satz an sich ist schon unmöglich. Die Geschichte dazu ist auch sehr herausfordernd. Und wir müssen ein bisschen wissen, was vorher geschah, weil da finde ich noch ein paar spannende Details drinnen. Also bevor wir bei Vers 14 landen, ist einer der heiligsten Momente zu Lebzeiten des Petrus. Da ist er nämlich zusammen mit Jesus und zwei anderen Jüngern auf einen Berg gegangen und dort oben Gott begegnet. Und es war so ein cooler Moment. dass er gesagt hat, hier will ich bleiben. Das ist richtig gut. Und dann kommen sie wieder runter und es passiert das, was dann passiert. Spannend ist aber, die vier waren weg und unten waren noch andere Jünger. Und es ist anscheinend was ganz normal in der Zwischenzeit, was mir noch nie so richtig aufgefallen ist, gebe ich ehrlich zu, bevor ich diesen Text die letzte Woche zerlegt habe und für mich angeschaut habe. Die Jünger haben nicht nur rumgedöst und gewartet. Lesen wir mal, Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern, also sie, das ist nicht Jesus, das ist nicht Petrus, das sind andere Leute. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine, ach doch, stopp, in dem Fall ist schon Jesus, was erzähle ich von Quatsch, ey. Sie kamen zurück, also Jesus und die drei Jünger, und sie sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Muss man sich mal kurz vorstellen. Also Jesus hat ja seine Jünger ab und zu mal weggeschickt. Zweimal ist es in der Bibel berichtet. Meistens in Zweiergruppen, hat gesagt, jetzt macht mal eigene Erfahrungen. Ihr habt was von mir gelernt. Ihr könnt das auch. Probiert's mal aus. Aber nicht nur bei den zweimal waren die Jünger gefragt, sondern anscheinend ganz selbstverständlich, sobald Jesus seine stille Zeit gemacht hat, sage ich jetzt mal. Sobald der sich zurückgezogen hat, war für die anderen Leute anscheinend normal, die Jünger, das ist wie Jesus, zu denen gehen wir hin. Mit denen diskutieren wir jetzt mal, was dieser Jesus da vorhat und was ihr da glaubt und wie ihr das denkt. Die Pharisäer, also nicht irgendjemand, die Schriftgelehrten, die sind zu den Jüngern gekommen und haben mit ihnen diskutiert. Und die mussten Rede und Antwort stehen. Während der Zeit, wo Jesus eine richtig gute Gottesbegegnung hatte. Und nicht nur das, auch Leute mit ganz menschlichen Erwartungen, ja, übermenschlichen Erwartungen, muss man sagen, kommen zu Jesus und sagen, zu den Jüngern, weil sie Jesus nicht finden und sagen, wenn Jesus nicht da ist, dann helft ihr uns doch. Und für die Jünger war, und das finde ich das Spannende, das ganz Normale, okay, wenn Jesus nicht da ist, sind wir seine Stellvertreter hier. Wir versuchen, mit den Leuten zu reden. Und wir versuchen ihnen, in der Vollmacht Jesu zu helfen. Sie haben ihr Bestes gegeben. Gut, hat nicht ganz so geklappt, aber sie haben ihr Bestes gegeben. Und ich habe mich an der Stelle gefragt. Für uns ist das eigentlich noch klarer. Wir haben den Missionsbefehl, wir haben die Klarheit, dass Jesus uns losgeschickt hat. Und trotzdem zweifeln wir so oft, dürfen wir jetzt Stellvertreter Jesus sein? Für die Jünger war es damals schon ganz selbstverständlich, wenn Jesus nicht da ist, dann wirkt Gott durch mich. Im Reden und im Handeln. Lasst euch das mal kurz ins Herz rutschen, ja? Ist es für dich eine Selbstverständlichkeit, dass du Jesus vertrittst, da wo du bist? Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, was Zweifel mit mir machen. Wenn ich diese Sicherheit, diese Gewissheit habe, ich bin Jesus Stellvertreter. Und wenn das nicht nur da oben ist, als Kopfwissen, sondern hier unten, weil ich immer wieder erlebt habe, wie Jesus durch mich handelt, dann haben Zweifel viel weniger Chancen. Weil eine Sicherheit vorhanden ist. Vertrittst du Jesus auch mit dieser Selbstverständlichkeit? Und ja, bei den Jüngern hat auch nicht alles geklappt. Haben wir ja hier erst in dem Text. Sie konnten es nicht, diesen Dämon auszutreiben oder was auch immer es war. Wir würden sagen, es ist ein epileptischer Anfall, es ist eine Krankheit. Die damalige Welt, für die war klar, da ist eine geistige Macht in diesem Kind präsent. Was wirklich wahr ist, muss Gott beantworten, nicht ich. Ich glaube, das kann sein. Auch wenn wir die Krankheit ganz anders sehen würden. Hättest du diesen Dämon befohlen oder, wenn es kein Dämon ist, dieser Krankheit und hättest gesagt, weiche im Namen Jesu? Traust du dir zu, diese Vollmacht anzunehmen? Oder hättest du, nicht böse gemeint, bitte, gut pietistisch gebetet, Jesus, also es wäre ganz schön, wenn sich jetzt hier was ändert. Ich glaube auch, dass du das kannst. Wir vertrauen darauf. Amen. Ich merke, ich bete oft so, weil ich mich nicht traue, die Vollmacht Jesu in Anspruch zu nehmen, weil ich Angst habe, dumm dazustehen, weil ich zweifle, dass Gott es wirklich kann. Ich kann es euch nicht genau sagen, weil ich es aber auch so gelernt habe an vielen Stellen. Es hat mir lange Zeit keiner gesagt, dass, wenn man in die Bibel schaut, es ganz selbstverständlich ist, in einer gewissen Autorität auftreten zu dürfen. Nicht, weil ich toll bin. Ich bin leider nur ein ganz gewöhnlicher Mensch mit zu vielen Fehlern. Sondern weil der Gott, der in mir ist, ganz toll ist. Aber es macht was mit mir. Und ich glaube, umso öfter wir ausprobieren und erleben, wie Gott zu dem steht, was er durch uns machen will, umso selbstverständlicher trauen wir uns in der Klarheit beten und reden, weil wir wissen, es trägt. Er trägt. Nicht ich bin gut. Er trägt. Lass dir das ruhig mal auf der Zunge zergehen. Veranker es in deinem Verstand. Das ist vielleicht ganz gut, ein Anfang. Und hoffentlich tief im Herzen. Schauen wir weiter im Text. Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist's her, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf, und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Fangen wir vorne an. Jesus tadelt seine Jünger indirekt, würde ich mal sagen, mit einer rhetorischen Frage. Ey, wie lange muss ich noch da sein? Wie lange braucht ihr mich noch als Vorbild, um zu merken, um zu sehen, um zu erleben? Spannend, nicht nur zu hören. Sie sind mit Jesus unterwegs. Sie sind Nachfolger, nicht Wortglauber. Sie sind Nachfolger und sehen und erleben, wie das, was Jesus sagt, auch im Leben ganz praktisch wird. Und Jesus fragt sich an der Stelle: Okay, sie brauchen noch eine Portion. Sie brauchen noch mehr Erlebnisse mit mir, bis das wirklich so tief verankert ist, bis dieses Vertrauen da ist, dass dieser Gott auch durch mich handelt, obwohl ich bin, wie ich bin. Das ist das Erste. Wie viel Sicherheit will ich, bis meine Zweifel in der Ecke landen und bis ich sage: Okay, Gott, ich wage den Schritt aufs Wasser. Ich bewundere Petrus ja immer noch, auch wenn er nach 3 Schritten ins Wasser gefallen ist. Aber ich frage mich immer, hätte ich überhaupt den ersten gemacht? Oder hätte ich mich von meinen Zweifeln dazu drängen lassen, lieber im Boot sitzen zu bleiben? Und ich glaube, diese Frage, mit der werden wir als Christen im Endeffekt jeden Tag konfrontiert. Mal bei großen Entscheidungen und manchmal bei ganz kleinen Entscheidungen. Wenn es nur die Frage ist, rede ich heute mit meinem Kollegen drüber, dass wir heute Abend Hauskreis haben? Oder erzähle ich ihm lieber von einer lustigen, biersaufenden Grunde? Kann ja beides stimmen. Ist ja nicht mal eine Lüge. Es fängt oft im Kleinen an und nicht erst im Großen. Aber es ist die Frage, wo vertraue ich drauf und lasse meine Zweifel beiseite, weil Gott größer ist. Der Vater beendet seine Schilderung. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Ich habe mir gedacht, was bringt diesen Mann zu dieser Aussage? Aber es ist eigentlich logisch. Ich habe mich keine Ahnung, wie alt das Kind war, aber es war schon ein paar Tage alt. Das zeigt uns der Text. Also ich tippe so auf 10, 12 oder irgendwie sowas in die Richtung. Wissen tue ich es nicht. Aber kein Baby mehr, sondern schon ein Kind, wo unterwegs war, wo immer wieder diese Anfälle, diese Dinge hatte, wo oft in Todesnot geraten ist, weil er fast ins Feuer gefallen wäre während so einem Anfall. In so einer Situation, weil er fast ertrunken wäre. Und ich bin mir sicher, dieser Vater hat schon überall nach Hilfe gesucht. Der war sicher schon im Tempel, hat Opfer gebracht, hat für ihn beten lassen. Der war sicher an jeder Ecke, wo er gedacht hat, dass er Hilfe finden kann. Und jetzt war er ja auch schon bei den Jüngern und es hat nichts geholfen. Und Jesus ist die nächste Hoffnung. Und ich glaube, er hat sein Herz vorsichtshalber schon so ein bisschen verschlossen, damit der Schmerz nicht so weh tut, wenn es wieder nicht klappt. Ich kann ihn menschlich total gut verstehen. Ab einem gewissen Punkt geht man so mit einem Selbstschutz an Situationen ran und sagt, ich versuch's zwar, aber lieber so halb, weil sonst tut's noch mehr weh. Und genau das macht dieser Vater und sagt, wenn du kannst, dann hilf mir bitte. Ein klarer Hilfeschrei durchdrungen von Zweifeln. Sein Kopf wollte, dass Jesus hilft. Sein Herz wollte geschützt werden. Ich weiß nicht, wie es dir mit Jesus bis heute ergangen ist. Vielleicht geht es dir so ähnlich wie diesem Mann, dass du da sitzt. Ja, ich würde so gerne, dass Jesus an der Stelle helfen kann. Aber ich traue mich schon gar nicht mehr. Es könnte meinen Glauben zerstören, wenn ich das nochmal vor Gott bringe. Es könnte mir den letzten Stich geben. Ich muss mich da schon schützen. Ich lasse es lieber außen vor bei Jesus. Ich kann dich verstehen. Denn Jesus handelt nicht immer, wie wir wollen. Und Gott handelt nicht immer, wie wir wollen oder wie ich will. Und doch ist Jesu Antwort ganz klar. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Lass dir das ruhig mal auf der Zunge zergehen. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Also von wegen, wenn du kannst, ist dir klar, dass ich alles kann. Ist dir das klar? In allen Facetten. Also ich merke bei mir ganz schnell, ja klar, Gott ist der Schöpfer, der kann alles. Aber ich gehe jetzt mal zum Fernsehreparateur, wenn der kaputt ist. Würdest du auf die Idee kommen, für deinen Fernseher zu beten? Hey, hier steht, dass er alles kann. Ja, ihr lacht jetzt und grinst jetzt und manche denkt sich, ja, ist ein bisschen weit hergeholt. Warum? Warum? Wenn Gott alles kann, kann er sich auch um total unnütze und unwichtige Dinge wie ein Fernseher kümmern. Er kann alles. Und ich muss das für mich immer wieder runterbrechen, weil ich ganz oft bei allem, was in meinem Möglichen liegt, denke, das braucht er ja gar nicht können. Aber das gehört auch zu alles. Nicht nur das, was über das geht, was ich vielleicht selber kann. Er kann eine Schaukel anschubsen, er kann den Rasenmäher reparieren, er kann den eingewachsenen Zehennagel heilen. Er kann. Glaube ich das? Habe ich es wenigstens vielleicht schon annähernd versucht, mit meinem Kopf zu begreifen? Ob ich es wirklich mit meinem Herzen glaube, ist nochmal eine andere Dimension. Ich hoffe es aber. Aber genau das sagt Jesus zu diesem Mann. Und dann kommt das, was wir als Jahreslosung mitgekriegt haben. Und ich glaube nicht, dass es ein ganz nettes Plaudern war, was dieser Mann gesagt hat. Ich glaube, es war ein Schreien, so wie es Luther hier übersetzt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich kann nicht. Ich will, aber ich kann nicht. Ey, was für eine coole Zusammenfassung meines Gefühlszustandes an so vielen Stellen, an denen mir theoretisch klar ist, was Gott kann, aber ich praktisch merke, oh, ich muss aufs Wasser steigen. Theoretisch klar, aber ich bin kaum in der Lage, es für möglich zu halten. Und wie reagiert Jesus auf diese Aussage? Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Fällt euch was auf, was nicht da steht? Kein Kommentar zu diesem Ausruf? Allein eine Tat. Jesus bewertet dieses Glaubensbekenntnis, dieses Unglaubensbekenntnis in keiner Weise. Aber das, was er tut, zeigt mir, das reicht. Ich muss nicht perfekt glauben. Ich muss nicht 100% alles, aber ich muss mich hinhalten, festklammern an Gott. Mit allem auch, was an Zweifel da ist. Das reicht. Also das zeigt mir die Geschichte. Vielleicht verstehst du sie anders. Aber Jesus reicht das. Und für uns bleibt es ein Glaubensspagat, weil das ist keine magische Formel, zu sagen, okay, es hat was nicht funktioniert, dann muss ich halt dazu sagen, hilf meinem Unglauben. Nee, ich glaube, das ist keine magische Formel, die man jetzt ab sofort immer an sein Gebet hinzufügt und danach klappt. Sondern es bleibt immer, immer der Glaubensschritt, der Schritt aufs Wasser, von Zweifeln geplagt vielleicht. Und dieses Festhalten und Ranhalten an Gott zu sagen, ich bin abhängig von dir, aber du hast versprochen, du kümmerst dich auch um mich und meine Kleinigkeiten und mich und meine Großigkeiten, um alles. Es bleibt Vertrauen zu üben, Beziehungen mit Gott zu leben, zu vertiefen, auch wenn Gott nicht so funktioniert, wie ich will. Dass es auf die Beziehung ankommt, zeigen die allerletzten beiden Verse dieses Abschnittes. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Darüber könnt ihr jetzt nochmal eine Predigt halten. Aber ich glaube, der Kern dieser Aussage ist ganz kurz zusammengefasst. Gebet ist Hinwendung zu Jesus. Wie ist egal, ob das in Lobpreis ist, in schlichten Worten, in Schweigen. Es ist das Festklammern an Gottes Macht. Es geht um seine Ehre. Und ausschlaggebend ist nicht die Kraft des Glaubens, die Kraft des Gebets, sondern die Kraft dessen, zu dem ich bete. Also Gott. Die Macht. Gebet ist nicht mächtig, weil wir es toll machen. Gebet ist mächtig, weil wir mit einem mächtigen Gott reden, mit einem allmächtigen Gott. Nur durch ihn hatte Jesus Macht. Nehmen wir wieder das Klettern von vorhin. Wichtig ist nicht, was ich von dem Seil halte. Wichtig ist, wie gut das Seil und vor allem wie gut der Fixpunkt ist. Das Gebet mag das mag ich sein. Aber wichtig ist der Fixpunkt Gott und das Seil Jesus, das uns auffängt und das uns trägt. Und deshalb ist Gebet so eine Macht. Was bleibt? Ich finde es schwierig, über Zweifel zu reden. Ich finde es schwierig, über Glauben zu reden. Aber ich mag dir zusprechen, egal wie viele Zweifel dich plagen, Gott ist größer. Wichtig ist, Vertrauen zu üben und Vertrauen festzuhalten. Solange wir in dieser Welt leben, bin ich mir eigentlich sicher, ich will es nicht prophezeien, sicher nicht, dass immer mal wieder ein Zweifel, ein kleiner und manchmal leider vielleicht auch ein riesiger, aufkommen mag. Und wenn wir Gott nur im Kopf vertrauen, wenn es ein reines Kopfwissen ist, dann glaube ich, dann kann der Zweifel uns ganz schnell vernichten. Den kompletten Glauben. Wenn es nur Kopfwissen ist. Aber wenn du Erfahrungen mit Gott machst oder gemacht hast, dir die immer wieder in Erinnerung rufst, dich dran erinnerst, wenn ich in 5 Jahren wieder klettern gehe, dann stehe ich bestimmt wieder oben und frage mich, ob das Seil hält. Wenn ich aber nächste Woche gehe, kann ich gleich springen. Und ich glaube, bei Gott ist es genauso. Wir brauchen immer wieder Erfahrungen. Erfahrungen täglich mit unserem Gott, weil dann ist das Vertrauen im Herzen da. Und dann sind Zweifel vielleicht sogar ganz gut, um irgendwas Komisches zu hinterfragen. Um uns immer wieder zu korrigieren. Weil klar ist, dass Gott felsenfest da ist. Und wir brauchen sie nicht alleine zu besiegen. Ich finde, das zeigt der Text auch. Jesus weiß völlig genug, dass dieser Mann gesagt hat, ich glaube, Ich halte mich an dir fest, auch wenn ich gerade nicht weiß, ob das tragen kann. Das ist nicht wichtig. Benutzt den Satz dieses Jahr ruhig öfter mal. Hilf meinem Unglauben. Ich vertraue dir voll und ganz, auch wenn mein Körper, mein Kopf es gerade noch nicht schafft. Und dann bin ich gespannt und mir eigentlich sogar sicher, dass du mit Jesus Dinge erleben wirst, die du so nicht für möglich gehalten hast. Gott segne dich dabei. Amen. Wer das in Kurzfassung haben will, hinten das Handout liegt aus. Und jetzt nochmal drei Fragen und ich hoffe, Gott gibt dir einen Impuls für dein Jahr mit.